Darum begegnen wir nochmal. Ja, und das ist eigentlich schon sehr gut. Eine Überleitung für das Thema heute am Morgen. Heute Morgen sind wir mit dem Volk Israel und auch wieder mit dem Mose in der Wüste unterwegs. Die Themenreihe ist noch Gottesbegegnungen im Alten Testament. Und es geht aber weniger um Mose heute Morgen als vielmehr ums Volk Israel. Das ist so, dort wollen wir hinschauen, diese Geschichte wollen wir zusammen anschauen. Ich möchte aber zuerst gerade rasch euch das Wissen ein bisschen testen. Hat das Volk Israel eine Gottesbegegnung am Berg Sinai? Was denkt ihr? Wer ist für Ja? Wer ist für Nein? Wer ist unsicher? Ihr schmeckt den Braten. Erwischt. Also, die Ja gesagt haben, die sind nicht falsch. Und die Nein gesagt haben, die sind auch nicht falsch. Und die unsicher sind, die sind auch nicht falsch. So sollte die Schule auch gehen. Dass es einen Weg stimmt. Die Antwort ist Jein. Es kommt nämlich ein bisschen darauf an, wie man Gottes Begegnung definiert. Es ist wie so oft eine Definitionssache. Und ich habe es ja nicht definiert, darum sind alle irgendwie da richtig. Vielleicht, ich würde sagen, ich zähle die Gottesbegegnung am Berg Sinai als eine Fastbegegnung. Es hat eine können werden, aber es hat dann doch nicht ganz geklappt und ich würde es vielleicht als Gottes Erscheinung zählen. Aber wenn du anderer Meinung bist, damit kann ich also wunderbar leben, wenn du das anders definierst. Ich würde von einer gescheiterten Gottesbegegnung reden, eben einer Fastbegegnung. Und dass die Begegnung gescheitert ist, das macht es jetzt aber nicht irgendwie langweilig heute Morgen für uns, die anzuschauen, sondern vielleicht macht es das gerade noch ein bisschen spannend. Warum ist sie denn gescheitert? Was ist denn dort dazwischen gekommen? Was ist genau passiert? Oder warum empfindet Simon als nur eine Fastbegegnung? Ich glaube, der Text ist sehr, sehr gut und auch spannend und ich finde, ihr dürftet euch freuen. Die ganze Geschichte, die wir anschauen, die steht im Buch Exodus, also das zweite Buch Mose. Und geht von Kapitel 19 bis 34 und da lese ich jetzt den gerade vor. Nein, ich beschränke es ein bisschen auf das Kapitel 19 und noch wenige Verse aus dem 20. Aber weil ja heute das Wetter nicht so toll ist und vielleicht sogar noch regnet am Nachmittag, hast du sicher Lust, das noch zu lesen. Und dann würde ich dir raten, zieh es aber gerade durch. Wirklich 19 bis 34. Es ist eigentlich eine Geschichte. Und man fährt dann so an, jetzt denkst du noch, oh, das ist mega viel, aber es ist dann spannend und es wird dich dann schon packen. Ich glaube, das lohnt sich, dich mal so am Stück durchzulesen. Zeitlich gesehen sind jetzt 3 Monate seit dem Auszug aus Ägypten vergangen. Das Volk erreicht jetzt nach diesen 3 Monaten die Wüste Sinai und dort schlägt sie ihr Lager auf. Und zwar direkt am Fuß vom Berg Sinai. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo Gott via Mose, er ist der Vermittler, dem Volk Israel einen Bund anbietet. Es soll ganz sein Volk sein. Gott sagt, du Volk Israel sollst ganz mein Volk sein. Und er sagt, und du wirst das einzige Volk von mir sein. Beides ist ja ein unglaublicher Erst. Nur, dass Gott sagt, du sollst mein Volk sein, aber dann auch noch, dass er sagt, und du sollst mein einziges Volk sein. Also es ist sehr, sehr etwas Grosses. Und lasst uns doch da jetzt einmal in den Text gehen und das einfach durchlesen. Ich werde immer ein Stückchen von dem Kapitel 19 lesen und dann gerade so ein bisschen etwas erklären oder meine Meinung dazu euch mitteilen und dann geht es weiter im Text. Der erste Abschnitt ist Vers 1 bis 6. Im 3. Monat nach dem Auszug der Söhne Israels aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berg aus zu. So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügen getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Eben, was für ein gewaltiges Angebot Gott da dem Volk macht. Und am besten lesen wir gerade rasch die Verse 5 und 6. Nein, das sind so ein bisschen die Hauptverse, finde ich jetzt gerade für uns. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Gott bietet also seinem Volk einen exklusiven Vertrag an. Und wenn sie wollen, können sie Gottes Volk werden. Sie müssen nicht. Sie dürfen. Er fragt sie. Und zwar eben als einziges Volk auf der ganzen Welt. Und dafür sollen sie aber willig auf Gottes Stimme hören. Bei dem Wort willig bin ich natürlich gerade ein bisschen hängen geblieben. Willig auf Gottes Stimme hören. Hey, wie viele Aufgaben habe ich in meinem Leben schon widerwillig gemacht? Ich habe sie müssen machen, aber willig habe ich sie nicht gemacht. Und ich habe sie gemacht. Also, wenn dann jemand gesagt hat, hey, Simon, hast du es erledigt? Ja, ich habe es erledigt. Wenn es dann kontrolliert hat, ist es vielleicht gut gewesen, aber vielleicht halt auch nicht von vollem Herzen. Und ich habe so ein bisschen das Herz dann diesen Aufträgen enthalten, mein Herz, weil ich es eben widerwillig gemacht habe. Und Gott, bei Gott ist es anders. Er will unser ganzes Herz. Darum sagt er, wir sollen Sachen oder sein Volk Israel selbst willig tun. Das Volk Israel soll nicht Sachen tun, nur weil Gott sagt, ihr müsst das tun. So will er es nicht. Gott, das Volk Israel soll Sachen machen, weil sie es wollen machen, weil Gott sagt, sie sollen es machen. Also sein Wille soll quasi ihr Wille auch werden und dann sollen sie es willig machen. Und wenn das Volk auf das Angebot eingeht, dann sollen sie ein Königreich von Priester und einer heiligen Nation sein. Grosses Versprechen. Lesen wir doch gerade mal noch weiter. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Also der Mose ist zu den Ältesten hingegangen und hat denen jetzt ausgerichtet, was Gott auf ein Angebot gemacht hat. Und spannend ist ja, dass dann aber das ganze Volk in Mose antwortet. Also dort muss es noch einmal irgendwie etwas geben in Form von Kommunikation. Wie genau, das wissen wir nicht. Entscheidend ist aber dann die Antwort, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und so hat quasi dann Mose die Antwort wieder Gott überbracht. Mose war wirklich so ein bisschen am Pendeln. Wir müssen euch mal noch achten, wie oft er dann auf den Berg geht und wieder zum Volk und wieder rauf. Das ist also heute Morgen hat er etwas zu tun. Wenn wir im Vers 9 weiterlesen, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir ewig glaubt. Und Mose teilte dem Herrn die Worte des Volkes mit. Die Antwort ist positiv und darum gibt jetzt Gott im Mose quasi Anweisungen. Was denn soll jetzt genau passieren, damit das Volk auch wirklich Gottes Volk werden kann. Gott geht weiter im Vers 10. Und der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen, zwei Tage. Und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Also das Volk soll sich eben zwei Tage heiligen, bevor denn Gott, sie sich dürfen Gott nähern. Und was Heilige bedeutet, dazu komme ich später noch einig. Zuerst möchte ich gerade noch kurz ein bisschen weiterlesen, ab Vers 12. Darum ziehe ich eine Grenze rings um das Volk und sage, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden, ob Tier oder Mensch. Er darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widerhorn anhaltend ertönt, sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Gemeint ist Volk Israel. Also das Volk darf nicht in die Nähe vom Berg kommen, nicht näher als eine klar definierte Grenze, die Gott hier zieht. Und mit dieser Grenze macht Gott so den Abstand zwischen ihm und den Menschen klar. Gott ist der Schöpfer, wir Menschen sind Geschöpfe. Ich weiss, dass wir manchmal lieber so ein bisschen auf Augenhöhe mit Gott wären. Aber wir sind es nicht. Wir dürfen ihm lieben Vater sagen, das ist ein grossartiges Angebot, das er uns macht durch Jesus Christus. Aber wir sind nicht auf Augenhöhe dennoch. Und mit dieser Grenze macht er das hier sichtbar. Gott ist vollkommen heilig und vollkommen gerecht. Habe ich mir so überlegt. Und wir haben mit beiden Begriffen vollkommen Mühe. Und schon das zeigt den deutlichen Unterschied zwischen ihm und uns. Wir sind nicht auf Augenhöhe. Also wer auch immer die Grenze überschreitet, der muss getötet werden, so sagt es Gott. Und zwar von hinter der Grenze getötet werden, durch und per Wurfgeschoss. Das ist schon die Erklärung, warum es das Gott da alles so ausführlich Mose sagt. Und der Berg Sinai ist aber nicht für alle Zeit, für uns Menschen jetzt unberührbar geblieben seit hier, sondern es ist nur für das Ereignis, und zwar auch nur bis dann ein gewisses Zeichen mit diesen Wiederhörnern ertönt. Ab dann ist der Berg quasi wieder freigegeben. Und das Volk darf dann sogar den Berg besteigen, sagt Gott hier eindeutig. Okay, Vers 14. Mose nimmt die Nachricht mit, die er von Gott bekommen hat, und steigt wieder ab dem Berg runter und geht zum Volk. Darauf stieg Mose vom Berg zu dem Volk hinab und er heiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. Dann sagte er zum Volk, haltet euch für den dritten Tag bereit, nährt euch keiner Frau. Da erfahren wir jetzt ein bisschen mehr, was Gott mit Heiligen meint. Der Mose erzählt uns da ein bisschen mehr. Einmal bedeutet es, dass der Körper und die Kleidung, dass man beides gründlich waschen tut. Und das Reinigen vom Körper ist so das Zeichen von der äußeren Reinheit. Und das Reinigen von den Kleidern ist dann so das symbolische Zeichen für die innere Reinheit. Und beides ist da ganz wichtig für die Heiligung. Wer seine Kleider wäscht als Vorbereitung zu einer Gottesbegegnung, sagt damit, mein ganzes Herz, mein ganzes Denken, mein ganzes Fühlen, alles ist auf dich, Gott, ausgerichtet. Jetzt ist das natürlich heute ein bisschen anders gegangen. Wir haben eine Waschmaschine, wir waschen vielleicht nimmst du auch jeden Tag einen frischen Satz Kleider aus dem Schrank und du verstehst das gar nicht, wieso die das nicht auch so gemacht haben. Aber wir sind doch ein Zeitchen so ein bisschen in der gleichen Kleidung umeinander gelaufen. Und wir waren auch nicht ganz so heikel auf Körpergerüche oder andere Gerüche und so. Und das hat etwas bedeutet. Das war Arbeit, das war Aufwand, das war eine gewisse Form auch Luxus gewesen. Kleider zu waschen oder sich selber ganz gründlich einmal von Kopf bis Fuß zu waschen. Und das war wirklich eine Handlung, wo man sich einfach so ganz auf Gott ausgerichtet hat. Genau. Und eben die zweite Reinigung, neben den Kleidern, ist die vom Körper. Und bei dieser Reinigung der gehört auch die zeitlich begrenzte geschlechtliche Enthaltsamkeit. Versuche ich das jetzt hier schön zu umschreiben dazu. Und darüber erfahren wir aber dann im Levitikus, das ist das dritte Buch Mose, noch etwas mehr. Und das ist jetzt der Moment, wo wir da schnell einen Ausflug machen, in das dritte Buch, Kapitel 15, Vers 18. Dort steht, und eine Frau, bei der ein Mann liegt mit Samenerguss, sie sollen sich im Wasser baden und werden bis zum Abend unrein sein. Und darum, weil Gott nicht will, dass wir da quasi unrein sind, sagt er, ihr sollt euch für die Zeit dort körperlich enthalten. Das gehört zu dieser Heiligung, wo Mose oder Gott vom Volk Israel verlangt und Mose so ausrichtet. Genau, und In dem, als man quasi, oder das Volk Israel dort enthaltsam war, haben sie auch so ein auf etwas Gottgegebenes verzichtet. Gott hat ihnen die Sexualität geschenkt. Und es ist eigentlich auch ihr Recht, dass sie das leben und dürfen. Aber sie haben, wie gesagt, und wir stellen es freiwillig für 2 Tage zurück, weil wir dir wollen, wie auch ein Geschenk machen. Wie auch einfach sagen, unser Körper gehört ganz dir und er soll eben heilig sein denn für die Gottesbegegnung. Also es ist wirklich etwas sehr Bewusstes, was da abgelaufen ist. Und die Ganzheiligung, die ist eben auf 2 Tage begrenzt und dann am 3. Tag, dann soll die Gotteserscheinung passieren. Denn an dem 3. Tag wird Gott auf den Berg Sinai runterkommen und zwar vor den Augen vom ganzen Volk. So hat es der Mose ihnen schon mal verraten. Und jetzt wollen wir das natürlich lesen, was da denn am Morgen von dem 3. Tag genau passieren tut. Wir gehen wieder zurück. 2. Buch Mose, Kapitel 19, lesen jetzt Vers 16 bis 20. Und es geschah am 3. Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los. Und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Es ist so gewaltig, einfach, wenn wir das schon einmal lesen, aber ich finde, noch gewaltiger wird es, wenn wir so in Kinomodus gehen und uns das so vor dem inneren Auge versuchen vorzustellen, was da passiert. Mir fallen gerade mal 2 Sachen auf. Einmal so die gewaltigen Zeichen von der Natur. Die Natur gibt alles in dem Moment. Und dann, was das für einen Eindruck auf das Volk Israel macht, die Gotteserscheinung. Hat jemand von euch schon mal ein Erdbeben erlebt, wo er Angst bekommen hat? Da hat es schon Leute gegeben. Das war unangenehm bis schlimm, oder? So der Moment, wo man so richtig Angst bekommt. In der Schweiz ist das eigentlich ja selten der Fall. Ich würde sagen, fast nie der Fall, dass man mal so Angst haben muss. Miriam und ich sind aber auch ein bisschen Zeuge geworden. Wahrscheinlich, weil unsere Angstschwelle sehr tief ist, hat das Schweizer Erdbeben schon gelenkt. Und zwar haben wir im Dezember 2006 noch in Basel gewohnt und dort haben sie die Idee gehabt, in einem Erdbebengebiet zu bohren für ein Geothermiekraftwerk. Und es hat die ganze Zeit immer schon feine Erdbeben gegeben, mit eigentlich 2-3 Mal am Tag immer so ein bisschen etwas Feines wieder mal gespürt und eigentlich jeden Tag. Und man konnte immer nachschauen, es hat eigentlich immer ein bisschen ausgeschlagen. Aber eines Tages, ich weiss noch, wir sind beide so am Schreibtisch gehockt, in unserer kleinen Studentenwohnung. Und dann hat es richtig fest, also für unser Verhältnis, wir haben ja nichts anderes gekannt, bebt, wir haben einander angeschaut und wir sind beide so in die Türrahmen gegangen, weil wir irgendwo noch einmal gehört haben, das sei der sichere Ort. Und ich glaube, wir haben auch nicht mehr so ganz Vertrauen gehabt in das alte Haus dort auf dem Berg oben, ob das wirklich alles mitmacht. Es ist alles gut gekommen. Es ist generell eigentlich nichts passiert. Man hat aber schon gelesen, dass es an verschiedenen Orten grosse Risse in Häusern gegeben hat. Und sie haben dann auf jeden Fall auch aufgehört, für das Kraftwerk zu bohren. Aber alles war natürlich nicht stark. Aber dann habe ich das erste Mal so ein bisschen gespürt, was das für eine Angst auslöst, wenn man merkt, der sichere Boden ist nicht sicher. Die Erdkruste, die uns so viel Sicherheit gibt, du hast nie Angst, wenn du über die Erde laufst. Plötzlich merkst du, hey, selbst das ist nicht sicher. Das fährt schon noch ein. Und da ist es noch viel anders zugegangen. Da ist ja noch eine Soundkulisse dazugekommen. Ein Gewitter, Blitz und Donner. Hey, ein Gewitter in den Bergen, wenn Donner so richtig von diesen nackten Felsen widerhallt werden. Was prätscht und macht, hey, das muss wirklich zum Fürchten sein. Wenn dann noch die Erde dazu bebt. Also, Ja, vielleicht hätte ich ein bisschen Zellerbalsam gebraucht. Ich glaube, ich hatte ein flaues Gefühl im Bauch gehabt, im Minimum. Bis wirklich Angst. Weil es war ja der Donner, es war das Beben und dann sind noch die Flammen vom Himmel gekommen. Auf den Berg Sinai runter. Gewaltig, also wirklich grosse Flammen. Und habt ihr schon mal das Geräusch von Flammen gehört? Das macht ja auch noch einmal so ein richtiges Geräusch, das so durch Mark und Bein geht. Das Zischen von Feuer her. Also das ist gewaltig. Und Mose hat ja etwas Ähnliches schon erlebt, als er am Dornbusch gestanden ist. Dann hat er ja das Feuer Gottes eigentlich auch schon entdeckt. Aber jetzt ist es, ich würde sagen, der Busch war wahrscheinlich nicht so gross wie eine ganze Bergspitze. Das Berg Sinai-Massiv ist extrem gross. Und das Feuer muss so gross gewesen sein, dass es wirklich auf das runtergegangen ist. Und dann hat sie noch das himmlische Schofahorn, das Widerhorn gegeben, wo auch noch quasi geblasen worden ist. Jetzt gibt es Ausleger, die sagen, ja, das ist der Wind, der über die Felsen gepfiffen hat. Dann würde es wahrscheinlich so da stehen. Wenn steht, dass das Widerhorn geblasen worden ist, dann denke ich, dann muss das tönt haben wie das Schofahorn, das wir kennen, wenn das geblasen wird. Und all diese Sachen zusammen haben das Volk zum Beben, zum Erzittern, zum Schlottern gebracht. Und ich glaube, wir dürfen uns hier nicht über das Volk erheben. Ich glaube, uns wäre es gleich gegangen. Und sie waren ja noch im Lager. Jetzt hat der Mose gesagt, ja, es geht los. Wir dürfen jetzt vorlaufen bis zu dieser Grenze. Und ich glaube, die haben nicht so mega grosse Schritte gemacht und nicht so gejuffelt. Aber sie sind vorne, bis zu dieser Grenze. Mose hat sie vorne geführt, näher an den Berg hin. Dort, wo auch quasi das Feuer vom Herrn war. Und man kann fast an einen Vulkanausbruch denken, oder wenn man das hört. Die Erde, die bebt, Feuer, wo ist und alles. Aber das Feuer ist ja nicht aus dem Berg gekommen, sondern das Feuer ist vom Himmel runter auf den Berg gekommen. Also es hat nichts mit einem Vulkan zu tun oder so. Gar nicht. Und eben dann, wie der Boden bebt hat und alles. Und der Hörnerschall ist ja dann noch lauter geworden, steht, wo sie näher gekommen sind. Noch einmal lauter. Also das muss wirklich, wirklich sehr krass gewesen sein. Und über all dem hat Gott noch so laut geredet, dass man ihn deutlich verstanden hat. Gottes Stimme in einer Klarheit und in einer Lautstärke, über Donner hinweg, über das Zischen vom Feuer hinweg, über das Grummeln vom Erdbeben hinweg, über alles hinweg. Alles hat sie übertönt. Ich glaube, kann man die Umfrage schenken, wer nicht Angst bekommen hat. Ich glaube, man hat alle Angst gehabt. Der Mose, der war wahrscheinlich der, der schon ein bisschen Angst hatte, aber er war ja mutig in der Angst. Und er ist dann sogar auf den Berg Sinai emporgestiegen. Nicht bis ganz oben, aber mal ein Stückchen oben. Und dann ist er aber gerade wieder runtergeschickt worden. Und das lesen wir jetzt auch noch. Und der Herr sprach zu Mose, steig hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, sonst müssen viele von ihnen fallen. Ja, auch die Priester, die zum Herrn herantreten, sollen sich heiligen, damit der Herr nicht in sie hineinbricht. Mose aber sagte zum Herrn, das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen können, denn du hast uns ja gewarnt und gesagt, zieh eine Grenze um den Berg und erklär ihn für heilig. Da sprach der Herr zu ihm, geh, steig hinab und komm dann wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht in sie hineinbricht. Da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen. Das ist eigentlich noch spannend. He? Bei all dieser Erscheinung hat Mose noch Mut und sagt, aber Gott, das ist doch nicht nötig, dass ich hineinisch runtergehe. Du hast es ja schon gesagt. Aber Gott lässt nicht mit sich verhandeln. Wenn er uns einen Auftrag gibt, dann sollen wir den tun. Und so besteht Gott drauf. Und er meint es wirklich so. Und so geht Mose noch einmal, ein weiteres Mal, runter und warnt das Volk noch einmal eindringlich. Ich glaube zwar auch, dass es die Warnung nicht gebraucht hat. Ich glaube nicht, dass die den Mut hatten, über die Grenzen rauszugehen. Aber Gott ist es wichtig gewesen, dass nicht jemand muss sterben, dass es wirklich jeder geschützt ist, dass niemandem etwas passiert. Und ich finde, es ist auch ein Zeichen von dieser Liebe Gottes, in dem Moment innen vielleicht auch, gleich so vielleicht von der Angst, er will nicht, dass irgendjemandem etwas passiert. Und damit, mit diesen Zielen, sind wir am Ende von Kapitel 19 angekommen. Und jetzt ging es gerade im Kapitel 20, Vers 1, logischerweise weiter. Und jetzt kommt aber so ein Abschnitt, wo Mose mit dem Gott, oder Gott mit Mose redet, und ihm die 10 Gebote gibt. Und das überspringe ich jetzt. Das lange Gespräch von 17 Vers, das überspringe ich, das könnt ihr eben daheim nachlesen, sondern ich lese jetzt ab dem Vers 18 noch 4 Versen oder so, ja, weiter, wie das Volk reagiert. Das ist jetzt eben sehr spannend. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, also immer noch, auch nach dem Gespräch, wo jetzt Gott mit Mose gehört, weg der 10 Gebote. Es ist immer noch die gleiche Situation. Das Volk steht nach unten am Fuß von dem Berg und alles ist noch wie vorhin. Es bebt, es donnert, es blitzt. Die Hörner, das Widerhorn hört man, alles ist noch gleich. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen, also in dem Fall noch nicht ganz an der Grenze vorne, und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch auf die Probe zu stellen, ist Gott gekommen, damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So blieb denn das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Das Volk hat Gottes Stimme gehört, sie haben eben all das gehört, sie haben den Donner gehört, das Fauchen von der Flamme, den Hörnerschall, sie haben den Rauch gesehen, all das. Und es war zu viel für sie. Sie haben darauf verzichtet, auch auf den Berg zu gehen. Das war der Plan. Sobald das Signal ertönt, hat es dürfen über die Grenze gehen und mit auf den Berg. Und sie haben da drauf verzichtet. Freiwillig. Sie haben gesagt, Mose, geh du. Das reicht, wenn du uns dann erzählst. Das reicht schon. Dir wollen wir es glauben dann. Wir gehen zurück ins Lager. Und Mose, der hat noch einmal versucht, dem Volk Israel Mut zu machen. Und es ist ja da der Vers 20, oder? Das ist der entscheidend. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch auf die Probe zu stellen, ist Gott gekommen. Und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Mose beschreibt da die Furcht Gottes als etwas Gutes. Als etwas, das uns hilft, nicht zu sündigen. Aber das Volk war nicht zu überzeugen. Und so ist der Mose dann alleine mit dem Aaron und dem Priester, die ein Stückchen haben dürfen mitgehen, auf den Berg gegangen. Das Volk, das ist zurückgegangen. Ich staune über den Mut, den der Mose hatte. Und ich kann aber die Furcht vom Volk schon auch gut verstehen. Ich will sie nicht verurteilen. Ich verstehe es, dass sie das Gefühl hatten, hey, das ist uns ein Zeissen. Der Gott, der ist zu unberechenbar, der ist zu mächtig. Ich halte es nicht, wir halten es nicht aus. Und der Mose, der scheint irgendeinen Draht zu haben. Und wir schicken den. Und obwohl ich das Volk Israel verstehe, halte ich es für die falsche Entscheidung. Ich glaube, sie haben ganz eine schlechte Entscheidung hier getroffen. Und ich will das euch jetzt noch erklären. Ich glaube nämlich, dass die Erklärung, warum das Volk Israel die falsche Entscheidung getroffen hat, etwas ist, was wir können für unser Leben mitnehmen aus dieser Geschichte. Ich glaube, da liegt so ein bisschen das begraben, wo du kannst sagen, okay, das will ich mitnehmen, das will ich heimnehmen aus dieser Geschichte. Ich denke, sie haben falsch entschieden, weil sie kurz darauf haben, ganz fürchterlich gesündigt haben. Ihr wisst, was kurz auf Abend passiert ist, oder? Sie haben den Schmuck eingesammelt, den sie als Mitgift von den Ägyptern mitbekommen haben. Die sind reich beschenkt worden mit Gold und allem. Und haben sich ein goldiges Kalb gegossen daraus. Und das haben sie gesagt, das ist jetzt unser Gott. Und das wollen sie arbeiten. Und der Mose war in der Zwischenzeit auf dem Berg Sinai oben gewesen, bei Gott, und hat mit ihm geredet, das Gespräch gehabt. Sie haben sich von Gott abgewendet, nachdem sie die Gotteserscheinung miterlebt haben. Und sie haben sich einen Gott bastelt, ich nenne es jetzt bastelt, wahrscheinlich ist es eine grosse Handwerkskunst und hat wunderschön ausgesehen, aber es ist halt dennoch etwas Menschengemachtes. Sie haben sich einen Gott gemacht, wo sie keine Angst darüber haben müssen. Das Kalb, das hat die Erde nicht zum Zittern können bringen. Das Kalb hat kein Feuer vom Himmel kommen lassen. Bei dem Kalb sind sie sicher gewesen, wir stehen über dem. Das haben wir im Griff. Sie haben sich einen Gott gewünscht, wo sie über dem Gott können stehen. Und sie haben diesen Gott, der gesagt hat, hey, ihr dürft mein Volk sein, wo sie aber gemerkt haben, sie haben keine Kontrolle über den Gott. Den haben sie von sich gewiesen. Ganz radikal. Und ich finde es eindrücklich, wie schnell sie ihre Furcht vor Gott abgelegt haben, wo sie auch hatten, noch, wo sie dort vor dem Berg gestanden sind und sich jetzt eben direkt für die grosse Sünde entschieden haben. Und kannst du mal überlegen, ob du das Muster bei dir auch siehst. Manchmal, wie schnell das geht, dass wir ganz nöch und eng und tief bei Gott sind und plötzlich wieder ganz irgendwie in eine dumme Sünde hineinfahren. Ich habe das Muster bei mir erkannt. Wie oft habe ich mich schon gegen Gott entschieden, meine Furcht vor ihm abgelegt und damit aber wirklich so der Sünde Tür und Tor geöffnet. Das Volk Gottes erlebt eben die gewaltige Gotteserscheinung und lehnt dann freiwillig Gottes Begegnung ab. Die Erscheinung, haben sie gesagt, das lenkt uns und die Begegnung haben sie darauf verzichtet. Und wir machen es manchmal vielleicht gleich. Manchmal kommen wir einfach in die Nähe von Gott, so dass wir ihn schon so ein bisschen spüren, erkennen, sanft können, irgendwie erfahren. Und dann sagen wir, es lenkt. Das lenkt, ich komme dann nächste Woche wieder. Manchmal haben wir das auch so ein bisschen an uns. Wie oft lehnen wir Gott ab, eben stossen ihn von uns weg und entscheiden ihn oder uns eben ganz klar gegen ihn. Leider viel zu oft. Jetzt einfach für mich gesprochen. Das Gute ist, dass ja aber das dennoch nicht das Ende war von der Geschichte vom Volk Israel. Es ist Gottes Volk geblieben. Trotz dieser grossen Sünde, die gerade darauf gegangen ist. Und ich finde, das soll uns auch Mut machen. Ich meine, wir haben es heute noch besser. Wir haben Jesus Christus, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der für uns gestorben ist. Und wenn wir wieder mal uns von Gott abwenden, vielleicht auch gerade nach so einem heiligen Moment, dann dürfen wir einfach Buss tun. In dem, was wir sagen, Vater, es tut mir leid, Jesus, vergib mir. Und wir dürfen Vergebung haben. Somit ist auch unsere Geschichte nicht einfach fertig mit Gott, nur weil wir mal uns von Gott abwenden. Und gleich dürfen wir ja ein bisschen kritisch sein und sagen, ist das gut, uns einfach immer wieder von Gott abwenden? Klar, wir haben den Weg zurück, aber ist es überhaupt gut, dass wir uns so oft von ihm abwenden? Oder wäre es nicht gut, wenn wir das irgendwie weniger oft machen? Wäre es nicht sinnvoll, weniger oft uns von Gott abzuwenden? Und da kommt so ein bisschen jetzt die Medizin ins Spiel. In dieser Geschichte erfahren wir, dass Gott uns Furcht vor ihm schenkt, damit wir nicht sündigen. Die Liebe schenkt er uns, damit wir angenommen sind. Die Liebe schenkt er uns, damit wir wissen, wir sind geliebt, wir haben einen Wert, wir sind wertvoll, wir sind Kinder Gottes. Und dann bringen wir es manchmal fast nicht zusammen und mir geht es da ähnlich, auf einer Seite die Liebe Gottes zu haben und auf der anderen Seite zu lesen, wir sollen auch Furcht Gottes zu haben. Manchmal crasht es in meinem Hirn auch, wenn ich das versuche zusammenzunehmen. Aber die Bibel ist eindeutig, sie präsentiert beides und sie präsentiert die Furcht vor Gott als die Medizin vor der Sünde. Und Furcht vor Gott finde ich ein bisschen eine bittere Medizin. Ich würde auch viel lieber einfach über Liebe predigen und sagen, ja komm, das lassen wir hier weg. Aber es steht so eindeutig da, dass die Furcht Gottes uns nützlich ist, uns vor der Sünde bewahren kann. Das grosse Thema ist schon ein bisschen, wie bringen wir das zusammen in unserem Leben. Und vielleicht müssen wir halt, ich glaube, wir können nicht einfach Furcht Gottes einschalten. Weil wir ja nicht einfach können sagen, ich liebe jetzt Gott und dann würde unser Herz jetzt einfach gerade in Liebe ausbrechen. Wir können ja das unserem Herz nicht einfach sagen. Aber wir können ja wie sagen, Gott, ich bringe es nicht ganz zusammen. Oder ich habe Mühe mit dieser Furcht. Oder auch wenn du Mühe hast mit dieser Liebe, dann sage ich mir das. Und sage, ich lese in deinem Wort, du präsentierst hier eine Medizin und ich möchte von dir lernen, wie ich dir nehmen kann. Ich glaube, der Punkt ist nicht, dass ich jetzt darüber predige und du gehst raus und sagst, ah ja, so muss ich es machen und du wüsstest auch noch gerade, wie umsetzen. Ich glaube, der Punkt ist, dass ich dir mal sage, hey, es gäbe Medizin und jetzt ist so ein bisschen der Weg, wo wir gehen könnten, die mehr zu erfahren. Und immer dann, wenn wir es gleich nicht schaffen und im Moment wird es geben in unserem Leben, logischerweise, dann haben wir Gnade. dann haben wir eine Rettung, dann haben wir eine Lösung in Jesus Christus. Und das ist der Grundstein. Den kann uns niemand nehmen. Liebe, wird sie höher sogar tun, aber auch die Furcht Gottes, wo es wirklich helfen kann. Mich hat das angesprochen in diesem Text und das ist das, was ich für mich mitnehme. Und ich bin gespannt, was du für dich mitnimmst. Und ich habe letztes Mal habe ich schon eingeladen dazu, vielleicht mir ein Feedback zu geben oder so. Und es haben 2, 3 geschrieben. Danke vielmals an dieser Stelle. Und eigentlich habe ich es gern, wenn ihr mal vielleicht noch sagt, was das bei euch ein bisschen auslöst. Und was ihr so mitnehmt von so einem Text, was ihr damit macht. Medizin schmeckt uns nicht immer, aber Medizin ist nützlich und hat einen höheren Zweck.